Geschätzte Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung zum Tablet Bescharat. Wir werden ja auch heute mit diesem gesegneten Tablet zum Ende kommen. Nochmal Alapa und dann hören wir uns erstmal Absatz 14 an und dann kommen wir auch schon nahtlos dann zu Absatz 15. Aber spannend ist auch nochmal dann der Epilog an in diesem Tablet eigentlich und wir werden dann kurz darüber sprechen und wenn wir noch Zeit haben, dann vielleicht noch zum nächsten Tablet kommen, nämlich Loetarazat. Je nachdem, wie wir heute vorankommen. Und ich freue mich sehr, heute mit euch ein weiteres Mal in den Ozean der Offenbarung Baha'u'llahs eintauchen zu dürfen.
Die 14. frohe Botschaft. Es ist nicht nötig, besondere Reisen zu unternehmen, um die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. Wenn vermögende Leute die Kosten solcher Reisen dem Haus der Gerechtigkeit spenden, wird dies in der Gegenwart Gottes wohlgefällig und annehmbar sein. Glücklich ist, der seine Vorschriften befolgt. Es ist nicht nötig, besondere Reisen zu unternehmen, um die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. Wenn vermögende Leute die Kosten solcher Reisen dem Haus der Gerechtigkeit spenden, wird dies in der Gegenwart Gottes wohlgefällig und annehmbar sein. Glücklich ist, wer seine Vorschriften befolgt. Die 15. frohe Botschaft.
Vielleicht ganz kurz machen wir doch mal hier einen kurzen Break und dann kommen wir zur 15. Botschaft. Aber danke, Elke, dass du bis hierhin schon so wunderbar rezitiert hast. Ich wollte nämlich nochmal hervorheben, also wir hatten drüber schon mal gesprochen, als dasselbige Gebot auch im Ketabach das genannt war, in einem anderen Sinne. Aber hier nochmal, um hervorzuheben, in den früheren Religionen war das dann halt gängige Praxis, dass man eben um das Wohlgefallen Gottes und um seine Vergebung zu erlangen, zu entfernten Grabstätten pilgerte, um eben auch in der Hoffnung, dass man seine geistige Stufe in den Welten Gottes dadurch erhöhen würde und so weiter. Seine Heiligkeit Baha'u'llah hebt in diesem Absatz, aber auch an anderen Stellen, wie gesagt, hervor, dass es vor Gott ebenso wohlgefällig wäre, die Kosten, die aus einer solchen Reise entstehen würden, zu spenden, auf dass die Mittel für wohltätige, menschendienliche Zwecke gebraucht werden mögen. Und er hebt hervor, dass es eben nicht notwendig ist, so etwas wie so diese Reisen zu den Heiligen zu machen, so Heiligenreisen oder dergleichen, wo man eben dann die Grabstätten von Verstorbenen besucht, die eine besondere geistige Stufe innehatten, um dadurch eben das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Und ich muss ganz kurz in Klammern sagen, Abdu'l-Bahá sagt natürlich, dass es schon einen Benefit hat, dass es natürlich eine Wirkung hat, dass es natürlich etwas im Menschen bewirken kann, wenn man eben die Ruhestätte von Menschen aufsucht, die ihr Leben Gott geweiht haben, die eine Quelle der Inspiration für die Menschheit waren und große Diener der Menschheit gewesen sind. Deswegen gibt es auch viele Besuchstablette für besondere heilige Gestalten, wie sagt man, herausragende Helden der Sache Gottes und es gibt Besuchstabletts auch zu den heiligen Gestalten der früheren Religionen und so weiter. Und das ist eine Sache, wenn es sich ergibt, dann ist das eine wunderbare Sache, die natürlich das geistige Leben die bereichern kann, Inspiration schenken kann und dergleichen. Einen katharsischen Moment für uns auch innehaben kann, so ein Besuch. Aber was Baha'u'llah hier hervorhebt, ist natürlich, dass das nicht notwendig ist, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Und was ist sehr spannend, wenn wir das im Lichte dessen lesen, was zuvor eben schon offenbart wurde im Loe Bescharat. Und zwar der Absatz davor ging ja darum, dass das universale Haus der Gerechtigkeit, wenn man so will, um es auf den Punkt zu bringen, für den Dienst an der Menschheit zuständig ist. Also Entschuldigung, 12. Botschaft ging es ja darum, dass Arbeit in den Rang des Gottesdienstes gehoben wird und da wurde die Arbeit eines jeden Einzelnen der rechten Motivation als Arbeit für Gott als Gottesdienst bestätigt von Baha'u'llah. Dann in der 13. frohen Botschaft ging es dann um die Arbeit für die Menschheit, für die Welt als solche, die dann institutionell an das Universalhaus der Gerechtigkeit delegiert wird und jetzt, also die sozusagen im Rang des Dienstes an der Menschheit stehen und dafür arbeiten, dass der Weltfrieden errichtet wird, die Einheit der Menschheit errichtet wird, dann sagt jetzt die 14. frohe Botschaft, dass der Dienst an den lebendigen Menschen, der Dienst an den Menschen in der Welt von Raum und Zeit vor Gott annehmbarer ist als der Dienst gegenüber den Seelen, die schon verschieden sind, ja? Das heißt also im Endeffekt wird sozusagen die Anbetung, wie sagen wir, der Gottesdienst, das Ibadat, also das Darbringen von Worship, von Anbetung und dergleichen durch einen Kanal, der in diesem Sinne eine verstorbene Persönlichkeit ist, heilige Gestalt, deren Ruhestätte man besucht, und um dadurch eben Gottes Wohlgefallen zu erlangen, das wird jetzt umdefiniert von Baha'u'llah und der Dienst oder die Anbetung durch den Kanal eines Verstorbenen wird dahingehend delegiert, dass du nun den lebendigen Menschen dienen sollst. Das ist vor Gott wohlgefällig, genauso wie der Besuch einer Heiligen, eines Heiligen, wenn nicht sogar wohlgefälliger, weil du damit einen Effekt auf die Welt des Seins inne hast, weil du dadurch Menschen dienst und etwas Menschendienliches machst für diejenigen, deren Lebensreise ja noch nicht abgeschlossen ist. Ja? Das heißt also, in dieser Logik müssen wir dann die Absätze aufeinander folgend sehen, weil jetzt auch natürlich die Frage aufkommen könnte, wie kommt jetzt natürlich nach Arbeit des Gottesdienstes dann auf einmal universale Haus und dann Einheit der Menschheit und dann auf einmal, dass man nicht die Grabstätten der Toten besuchen soll. Und in dieser Sinnlogik, wie ich sie gerade versucht habe zu schildern, müssen wir das natürlich in einem roten Faden in Betracht ziehen. Und wir haben schon einige Punkte weitergehend zu dieser Praxis natürlich auch schon früher beim Ketabach das besprochen, dass man eben nicht eine Stunde weiter entfernt sein soll vom Sterbeort. Das hat natürlich damit zu tun, und dass man auch nicht unbedingt eben die Ruhestätte von Verstorbenen besuchen muss, obligatorisch oder so, dass das nicht selbst sich zu einem selbstgezimmerten religiösen Maßstab machen soll. Wie ich ja schon gesagt habe, in Klammern, das schließt natürlich nicht aus, dass das schon einen besonderen Effekt haben kann, Auswirkungen auf unser Leben haben kann, wenn wir mit reinem Herzen die Ruhestätte von Leuten und Menschen besuchen, aufsuchen, die natürlich in den Dienst Gottes gestanden haben. Und es müssen auch nicht unbedingt Persönlichkeiten sein, die in den Institutionen sehr hochrangig waren, sondern es geht auch wirklich darum, dass eine Persönlichkeit, die Inspiration für die Menschheit war, eine Leuchte für die Menschheit war, dass diese Person natürlich deren Ruhestätte eine Art Effekt auf dich haben kann in deiner Anbetung Gottes und dergleichen. Aber das, was hier bei Hauler betont, ist, dass es eben nicht obligatorisch ist, und er bricht natürlich mit der Tradition, die in den früheren Religionen, im Christentum, besonders im Islam, sehr gängig war. Wir hatten ja auch noch gesagt, also Pendant dazu war ja auch, dass man nicht eine Stunde mehr als Sterbeort dann bestattet sein soll, um einerseits natürlich Leichentransport zu erleichtern und dergleichen, damit es auch keine Krankheiten entstehen, die damals leicht entstanden sind und so weiter. Aber es geht mehr um einen anderen Aspekt, dass Heiligkeit auch nicht monopolisiert wird auf eine Region, auf eine Metropole, weil natürlich, wenn jetzt jemand stirbt, würde er gerne nach Haifa gehen, um dort bestattet zu werden. Jeder würde irgendwo im Haus der Andacht irgendwo bestattet. Irgendwas, versteht ihr, was ich meine? Aber im Endeffekt, oder alle in der Ruhestätte in London oder so dann, wo auch ja viele besondere Bahai auch bestattet sind, und natürlich, weil Shori Effendi dort bestattet ist. Aber im Endeffekt betont Bahá'u'lláh, dass also mit diesem Gesetz auch unter anderem eine Perspektive davon ist ja auch, dass dementsprechend jeder Ort der Welt Anteil nimmt an einem besonderen Segen, weil eben dann Persönlichkeiten, wo immer sie versterben und die halt besondere Diener der Sache Gottes waren, die dann auch an jenem Ort oder naheliegend an dem Ort, wo sie verstorben waren, auch bestattet werden müssen. Ja, das heißt, hat natürlich auch diesen Charakter inne. Und sonst, also wie gesagt, hier natürlich die Quintessenz: Der Dienst an den Menschen, deren Lebensreise noch passiert, ist vor Gott priorisiert über eben eine Art Gottesdienst, Dienst, die man eben durch eine Person darbringt, die eben schon verstorben ist. Und man muss ja auch natürlich eine Sache noch sagen. Weil ein Punkt ist hier sehr, sehr entscheidend. Der Besuch einer heiligen Stätte oder sagen wir mal einer Grabstätte von einer Persönlichkeit, die halt sehr gesegnet war oder so halt, das ist hier schon eine Sache, die man natürlich auch für den eigenen, für den eigenen geistigen Nutzen macht, ja. Unabhängig dessen, dass natürlich alle Dienste, die wir für einen Menschen, für die Welt oder für Gott darbringen, auch beidseitige Effekte haben, immer. Natürlich, dass es einen dualen Aspekt hat. Wenn wir was für andere, wenn wir auch die Sache lehren, dann lernen wir mehr als derjenige, der gelehrt wurde oder dergleichen. Aber unabhängig dessen, nur rein konkret ist hier natürlich von Bahá'u'lláh ein Punkt hier wieder natürlich akzentuiert, dass dein Blick auf das Kollektiv vor Gott annehmbarer ist, als wenn er nur auf dich gerichtet ist. Es ist nicht völlig verboten, so geistige Reisen und sowas zu machen, von denen du dir viel versprichst für deinen geistigen Werdegang. Aber wenn du deine Zeit und deinen Nutzen und deine materiellen Mittel für andere nutzt, dann ist das vor Gott annehmbarer. Ja? Also der Blick auf das Kollektiv gerichtet ist immer vor Bahá'u'lláh annehmbarer, als wenn es nur auf das individuelle Interesse gerichtet ist. Ja? Und das sehen wir genauso natürlich bei vielen anderen Geboten auch, im Ketabach, das und anderweitig im Bahá'í-Glauben, wo wir angehalten sind oder wo der Geist des Gebotes ist, dass man eben die Interessen und den Fortschritt und das Wohl anderer, sozial anderer eben auch im Bewusstsein trägt. Und zu den Beweggründen macht, die uns dann dazu antreiben, irgendeine Handlung darzubringen. Soweit dazu, und dann kommen wir noch zur 15. frohen Botschaft. Elke nochmal, vielleicht?
Die 15. frohe Botschaft. Obwohl die republikanische Regierungsform allen Völkern der Erde nützt, ist die Majestät des Königstums eines der Zeichen Gottes. Wir wünschen nicht, dass die Länder der Welt irre beraubt bleiben. Wenn die Weisen beide Formen miteinander verbinden, erwartet sie in der Gegenwart Gottes großer Lohn. In früheren Religionen sind Gebote wie der Heilige Krieg, die Vernichtung von Büchern, Verbote der Verbindung und des Umgangs mit anderen Völkern und des Lesens bestimmter Bücher nach den Erfordernissen der Zeit niedergelegt und bestätigt worden. In dieser mächtigen Offenbarung, dieser epochalen Verkündigung jedoch, haben die mannigfachen Segnungen und Gunstbeweise Gottes alle Menschen überschattet. Und vom Horizont des Willens des ewig gleichen Herrn hat sein unfehlbarer Ratschluss verordnet, was wir soeben dargelegt haben. Wir preisen Gott, geheiligt und verherrlicht sei er, für alles, was er an diesem seligen, diesem ruhmreichen, unvergleichlichen Tag gnädiglich offenbart. Fürwahr, würden alle Erdenbewohnern Myriaden Zungen verliehen, und würden sie fortgesetzt, Gott preisend, seinen Namen verherrlichen, bis zu dem Ende, das kein Ende kennt, so würde sich ihr Dank für auch nur eine dieser Gnadengaben, die wir in diesem Sendbrief aufführen, als unzulänglich erweisen. Dies bezeugt jeder, der mit Weisheit und Urteilskraft, Verständnis und Wissen ausgestattet ist. Aufrichtig bitten wir Gott, gepriesen sei seine Herrlichkeit, er möge den Regenten und Herrschern, den Trägern der Macht und Morgenröten des Ruhmes beistehen, seine Gesetze und Gebote zu vollziehen. Er ist wahrlich der Allvermögende, der Allmachtvolle. Er gibt Antwort auf den Ruf der Menschen. Obwohl die republikanische Regierungsform allen Völkern der Welt nützt, ist die Majestät des Königtums eines der Zeichen Gottes. Wir wünschen nicht, dass die Länder der Welt irre beraubt bleiben. Wenn die Weisen beide Formen miteinander verbinden, erwartet sie in der Gegenwart Gottes großer Lohn. In früheren Religionen sind Gebote wie der Heilige Krieg, die Vernichtung von Büchern, Verbote der Verbindung und des Umgangs mit anderen Völkern und des Lesens bestimmter Bücher nach den Erfordernissen der Zeit niedergelegt und bestätigt worden. In dieser mächtigen Offenbarung, dieser epochalen Verkündigung jedoch, haben die mannigfachen Segnungen und Gunstbeweise Gottes alle Menschen überschattet. Und vom Horizont des Willens des ewig gleichen Herrn hat sein unfehlbarer Ratschluss verordnet, was wir soeben dargelegt haben. Wir preisen Gott, geheiligt und verherrlicht sei er, für alles, was er an diesem seligen, diesem ruhmreichen, unvergleichlichen Tag gnädiglich offenbart. Fürwahr, würde allen Erdenbewohnern Myriaden Zungen verliehen und würden sie fortgesetzt, Gott preisend, seinen Namen verherrlichen, bis zu dem Ende, das kein Ende kennt, so würde sich ihr Dank für auch nur eine dieser Gnaden der Gnadengaben die Welt in diesem Sendbrief aufführen als unzulänglich erweisen. Dies bezeugt jeder, der mit Weisheit und Urteilskraft Verständnis und Wissen ausgestattet ist. Aufrichtig bitten wir Gott, gepriesen sei seine Herrlichkeit, er möge den Regenten und Herrschern, den Trägern der Macht und Morgenröten des Ruhmes beistehen, seine Gesetze und Gebote zu vollziehen. Er ist wahrlich der Allvermögende, der Allmachtvolle. Er gibt Antwort auf den Ruf der Menschen.
Ja, wir haben das Epilog dann also auch in diesem Zusammenhang auch gehört und kommen dann, wenn wir so wollen, eigentlich dann zur abschließenden Betrachtung des Tabletts. Zunächst einmal die 15. und letzte unter den frohen Botschaften bezieht sich abschließend also auf die bevorzugte Staatsform für die neue Weltordnung, die seine Heiligkeit Bahá'u'lláh hier also in der Synthese der konstitutionellen Monarchie und der repräsentativen Demokratie begründet sieht, ja. Shoghi Effendi kommentierte diesen Lehrsatz mit den Worten: Die Einrichtung einer konstitutionellen Regierungsform, in der die republikanischen Ideale mit der Majestät des Königtums verbunden sind, die er als eines der Zeichen Gottes bezeichnet, empfiehlt er als etwas sehr Verdienstvolles. Ja, an Königin Victoria gewandt offenbarte seine Heiligkeit Bahá'u'lláh zuvor bereits hinsichtlich des bevorzugten Systems der konstitutionellen Monarchie, in dem eben an sie gerichteten Sendschreiben. Wir haben erfahren, dass du die Zügel der Beratung in die Hände der Volksvertreter gelegt hast. Du hast fürwahr gut daran getan, denn so werden das Fundament deiner Staatsgeschäfte gestärkt und die Herzen aller, die unter deinem Schutze stehen, seien sie hoch oder niedrig, zur Ruhe kommen. Und an anderer Stelle nennt er sogar eigens das System Großbritanniens als exemplarisch für die funktionale Verwaltungsweise und Herrschaftsform einer Staatsregierung, wenn es heißt von Bahá'u'lláh selbst, das Herrschaftssystem, welches das britische Volk in London angenommen hat, scheint gut zu sein, denn es ist sowohl mit dem Lichte des Königtums als auch mit dem der Beratung des Volkes geschmückt. Ja, wie seine Heiligkeit Bahá'u'lláh in seinen Ausführungen also zur 15. Frohen Botschaft hier beschreibt, ist das Königtum Symbol und Zeichen für die Majestät und Macht Gottes. Und darum geht es eigentlich, dass wir davon sprechen, dass nun der Tag ist, an dem das millenarische Königreich Gottes, dieses eschatologisch erwartete Königreich Gottes auf Erden errichtet wird. Und ein Zeichen des Königtums von Gott auf Erden ist natürlich die Herrschaft über die Herzen der Menschen im mystischen Sinne und in einem gesellschaftsrepräsentativen Sinne natürlich Institutionen, die die Obliegenschaften der Gesellschaft im Namen Gottes, im Namen Bahá'u'lláhs verwalten, deswegen universaler Haus der Gerechtigkeit, stammt aus der Feder Bahá'u'lláhs und so weiter. Nichts zu allen Institutionen, die es sonst in der Gesellschaft geben wird. Aber interessanterweise auch durch das Zeichen des Attributs der Herrschaft und Majestät in Form des politisierten Königtums in der Synthese mit eben der Demokratie. Das heißt, für Bahá'u'lláh ist das entscheidend, weil eben die neue Weltordnung nicht nur rein ein Gesellschaftssystem ist, sondern ein geistiger Inhalt, also geistige Substanz mit gesellschaftlicher Form zusammenkommt und verschmilzt, ist das eben so, dass es nichts zu den Institutionen in der Gesellschaft, die die Obliegenschaften der Welt und der Gesellschaft dann eben regulieren und auch dann tragen. Ist auch so ist, dass natürlich die Eigenschaften Gottes alle auf Erden manifest werden müssen. Das ist die Bedeutung von Königreich Gottes auf Erden. Die Eigenschaften von Gott müssen auf Erden manifest werden. Wir könnten jetzt sagen, was ist Königreich Gottes? Könnt jetzt Elke einfach so fragen mit christlichem Hintergrund und so weiter. Was ist das, dieses erwartete Königreich Gottes auf Erden am jüngsten Tag? Wir sagen ja, das ist die Erscheinung Bahá'u'lláhs und die neue Offenbarung. Aber Bahá'u'lláh selber ist ja physisch nicht immer auf Erden. Aber wir haben ja natürlich gesagt, mit Bahá'u'lláh ist Gott auf Erden getreten. Das, was jetzt nach seinem Ableben das Göttliche auf Erden manifestiert, sind die Eigenschaften von Gott, die in der Welt des Seins Gestalt annehmen. Und für jede Eigenschaft von Gott muss es Repräsentanten in der Welt des Seins geben. Jeder Mensch ist aufgerufen, natürlich an allen Idealen von Gott und Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, Anteil zu nehmen. An allen also idealtypischen Eigenschaften Anteil zu nehmen. Aber es muss natürlich auch wegweisende Anker in der Gesellschaft, Säulen geben, die diese Eigenschaften manifestieren. Und so zum Beispiel wird die Eigenschaft Wissen von Gott durch die Wissenschaftler hervorgehoben, die Schaffenskraft von Gott, das Schöpferische durch die Kunst und durch das Handwerk. Deswegen werden diese Dinge ja so genannt, dass man sich Wissen aneignen soll, dass man gebildet sein soll, dass die Lehrer so eine heilige Rolle innehaben und so weiter. Auch die geistigen Lehrer, das Lehrarbeit machen und so, Erkenntnis vermitteln. Aber insbesondere auch der Lehrer selbst, der Lehrerberuf. Dann halt natürlich im anderen Sinne, Wissenschaftler, die hervorgehoben werden von Bahá'u'lláh, häufig sehr löblich, was ganz anders ist als in den früheren religiösen Gemeindetraditionen. Dann, was sehr entscheidend ist, zum Beispiel, dass Handwerk und Kunst so einen besonderen Stellenwert hat. Das sind halt Eigenschaften von Gott, die manifest werden, ja? Die Eltern, die eine besondere Rolle haben als Erzieher und als repräsentative Agenten des Wirkens Gottes auf Erden, wenn halt im Leben entsteht und das Leben, das dann gehegt und erzogen werden muss und so weiter, ja? Und so weiter und so fort. Also viele Eigenschaften haben tatsächlich hier wie sagt man, viele Tätigkeitsfelder und Zweige werden mit Eigenschaften Gottes versehen. Wir haben ja auch schon gesagt, der Kalender wurde einem Vergöttlichungsprozess unterzogen. Orte werden mit neuen Eigenschaften und Attributen bezeichnet von Bahá'u'lláh. Die Namen einzelner Gläubige wurden verändert, weil alles in Raum und Zeit einem Vergöttlichungsprozess unterzogen wird. Und dieser Punkt, der ist so unterschätzt in Vertiefungen in der Gemeinde, den nennen wir nicht häufig genug. Der muss häufiger erwähnt werden, dass insgesamt mit dem Kommen von Bab und seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh die Welt unter einen Vergöttlichungsprozess gesetzt wurde. Berufszweige bekommen göttliche Eigenschaften als Namen. Orte bekommen neue Betitelungen. Manchmal ist es der erste Buchstabe von der Stadt selbst, aber dann steht dieser Buchstabe nach dem Abjad für eine Eigenschaft von Gott oder so. Oder zum Beispiel der Kalender. Alle Tage haben eine göttliche Attributisierung erfahren und so weiter. Und das heißt, alles in Raum und Zeit soll unter einer qualitativen Vergöttlichung gestellt werden. Und allen voran natürlich der Mensch, der dann durch diesen Prozess in Raum und Zeit die beste Version seiner selbst werden soll. Und es geht nicht zuletzt darauf zurück, eben, dass das nun der Tag der Versöhnung zwischen Mensch und Gott ist, dass im Garten Reswan dieses Konzept von Eden gebrochen wurde, der Sündenfall abgeschafft ward, weil alles ins Meer der Reinigung getaucht wurde und dass eben im Endeffekt Gott selbst auf Erden erschienen ist und der Tag der Propheten abgeschlossen ward und nun Gott selbst auf Erden wandelt in der Gestalt von Baha'u'llah und durch den Nachlass seiner Offenbarung. Nur wenn wir das alles im Kopf haben und Bewusstsein haben, verstehen wir dann vielleicht nochmal, warum also auch so etwas wie Majestät, Souveränität, Oberherrschaft von Gott natürlich sich auch auf Erden manifestieren muss. Und der Sitz der Möglichkeit, wie Abdu'l-Bahá es nennt, der Sitz der Möglichkeit, damit sich diese spezifischen Eigenschaften von Gott, Souveränität, Herrschaft, Oberherrschaft und diese dergleichen, dass sich Befehlsgewalt und sowas, dass sich das manifestiert, dafür muss es auch einen bestimmten Kanal, ein Avatar geben. Und die Institution des Königtums, was als Schatten Gottes auf Erden beschrieben wird, an anderer Stelle wird Baha'u'llah Nasreddin Shah adressiert, das ist eben, Baha'u'llah sagt es ja, weil das Königtum Eigenschaften von Gott bekleidet, will er nicht, dass die Welt dieser Zierde beraubt ist. Die Definition des Königtums, genauso wie die Definition von einem Politiker, von einem Gelehrten, von allem, von einem Erzieher, von einem Künstler, von was auch immer, erfährt eine völlig neue Definition im Baha'i-Glauben. Yet another time. Also so wie alles im Baha'i-Glauben eine neue Definition erfährt, natürlich auch das Konzept von Regierungsvertreter sein, Herrscher sein, König sein und dergleichen. Und natürlich ist so das Königtum eher dem in der Nische des, damit wir es nicht falsch verstehen, aber eher ernannten Zweiges zu betrachten, nach der Baha'i-Administration. Und der gewählte Zweig, das sind natürlich dann all diese Regierungsvertreter, die dann Entscheidungsgewalt innehaben. Ein König oder ein Monarch hat repräsentative Kapazität inne in der neuen Weltordnung, so wie ein kontinentaler Berater oder Hand der Sache Gottes auch eher repräsentativ charismatische Wirkungen der Gemeinde innehatten. Die Entscheidung lag immer bei Institutionen wie Universalhaus der Gerechtigkeit oder Nationaler Geistiger Rat. Verstehen wir? Weil die Macht als solche vom Einzelnen genommen wurde, wie Baha'u'llah betont. Sogar Gelehrte im Baha'i-Glauben, es heißt ja nicht, dass es die nicht mehr geben soll, weil wir immer sagen, es gibt im Baha'i-Glauben keine Geistliche mehr, keine Kleriker mehr, keine Pfaffen mehr. Ja, als solche nicht mehr, aber gelehrte, gebildete Menschen, die sich mit der Baha'i-Theologie und Philosophie auseinandersetzen und natürlich inspirierend in die Gemeinde wirken und in die Welt, die muss es ja geben. Aber die haben keine Machtbefugnis mehr inne. Das ist also der Unterschied. Die Autorität wurde verschoben, aber die Zierde dieser Eigenschaft von einem Wissenden, der ein Repräsentant für Weisheit und Erkenntnis Gottes auf Erden ist, oder eines Herrschers, der die Manifestation von Macht und Souveränität von Gott auf Erden ist, als Avatar, als verlängerter Arm dessen, das wird es auf Erden geben mit einer symbolisch repräsentativen Funktion. Es geht also um die Manifestation der Eigenschaft, um das Charisma, das dahinter steht, nicht allerdings um die politisierte Autorität bei der Entscheidungsgewalt. Ja? Bitte, Elke.
Die Anzahl der Monarchien weltweit nimmt aber ab, wird die deiner Ansicht nach irgendwann wieder zunehmen. Und die Könige früher, die lagen ja gar nicht so verkehrt, wenn sie ihrem Volk gesagt haben, sie sind von Gott eingesetzt für diese Funktion.
Ja, also natürlich zwei Dinge. Einerseits natürlich historisch hast du recht, dass das Königtum jetzt auch nach Baha'u'llahs Bestätigung oder wie Abdu'l-Bahá darlegt, eine Sache ist, die man schon irgendwie mit dem Ratschluss der Vorsehung irgendwie in Zusammenhang bringt, weil unter Tausenden, Abertausenden, Millionen Menschen letzten Endes ja dann ein Individuum oder eine Linie an Menschen dann halt eben dann diese Position innehatten. Das ist ja nicht ganz falsch. Natürlich hatte das historisch hergehalten und vielerlei Missstände, oder sagt man, viele Fehler im Namen des Königtums eben damit zu rechtfertigen. Und das natürlich in dieser Hinsicht würde sich natürlich der Baha'i-Blick auf die Historie, wie von Abdu'l-Bahá auch vorgenommen von Shohreh Effendi, der auch sehr hart mit den Königen in der Zeit Baha'u'llahs, aber auch aus der Vergangenheit hart ins Gericht geht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, in Klammern, Abdu'l-Bahá hat ja viele Könige aus der Vergangenheit, die auch löblich hervorgehoben, aus Persien zum Beispiel, unter anderem ja auch Kurosch den Großen und so weiter, ja, und andere. Ich meine, es gab Könige, die hatten eine besondere Bedeutung für die Entfaltung der Menschheitsgeschichte inne. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Königtum lag ja auch manchmal im Prophetentum. Also das war ja auch eine Sache, die manchmal aneinander gekoppelt war bei der Geschichte von David und Salomo und so weiter. Das heißt also, per se ist das nicht aus der Historie nicht einfach auszuradieren als etwas Negatives. Aber natürlich, wie du dann wahrscheinlich auch angedeutet hast oder anspielen wolltest, Es hat in der Geschichte natürlich wurde das auch missbraucht. Natürlich hat es hergehalten, um viele schlechte Dinge, natürlich im Ancien Regime von Frankreich oder andere Beispiele in der Historie in Europa und so kann man ja auch neben Deutschland und so weiter, ja, dann Italien, was dann später halt Vatikan wurde und so, nach Vittorio Emanuels Separation von Italien und dann halt eben dem Heiligen Stuhl und so. Solche Dinge natürlich, die Schurifendi ja auch alle nennt, bei Kommen göttlicher Gerechtigkeit und der verheißene Tag ist gekommen. Das war natürlich nur Rechtfertigungen zu sagen, das ist von Gott, um halt natürlich dann eben die eigene Macht zu etablieren und die Menschen dazu zu zwingen, sich zu unterwerfen. Man darf auch nicht vergessen, in der Vergangenheit hat das Königtum ja auch ein absolutes Machtpotenzial inne gehabt, ja. Das ist ja in der neuen Welt auch noch völlig verschoben. So ist es ja nicht. Nichtsdestotrotz betont Bahá'u'lláh aber immer wieder, also das ist ja richtig und das können wir auch dann nicht, natürlich nicht auch ausklammern, betont in Kitab al-Aqdas ja schon, im Brief an den Sohn des Wolfes, dass das Königtum an sich eine besondere Segnung ist, die einer Person zuteil wird, die dieses Amt bekleidet, wenn man so will. Ja, und das ist, dass auch zum Beispiel alle Menschen die Pflicht haben, einem König das Beste zu wünschen, für die Richtigkeit seiner Entscheidungen zu beten, für seine Inspiration zu beten und ihm das Beste, also auch den besten Beistand und Unterstützung auch zu gewährleisten und in jedem Falle auch dann eine helfende Hand zu sein. Und dennoch ist der König noch viel mehr in der Pflicht, dass er natürlich über das Wohl seiner Untertanen und der Menschen, also sozusagen in seinem Herrschaftsgebiet, entscheidet, als ob es um das Wohl seiner eigenen Familie und um den Schicksalsspruch um seiner eigenen Angehörigen gehen würde. Und deswegen sagt der Bahá'u'lláh ja dann auch ultimately speaking, dass die Reife der Menschen sich darin zeigt, dass die Krone im Staub liegt und keine Hand danach begehrt, also nach ihr zu greifen. Nichtsdestotrotz wird es dann dennoch das Amt des Königtums geben, aber was ja diese Aussage Bahá'u'lláhs betont, ist ja, dass es dann mit anderer Motivation sein wird. Dass keiner sich eigentlich dessen dementsprechend in der Kapazität und in der Würde sieht, in der Lage zu sein, diese Aufgabe für Millionen Menschen im Herrschaftsgebiet dann nach besten Kräften und nach besten Möglichkeiten dann managen zu können. Und dementsprechend ist also schon mit den Beweggründen, mit der Motivation das ganze Königtum auf ein ganz anderes Podest gestellt. Wir dürfen nicht vergessen, hier geht es nicht um eine Monarchie per se, sondern um eine konstitutionelle Monarchie, die ja betont wird. Es geht ja also darum, dass die Entscheidung nach wie vor beim gewählten Zweig der Gesellschaft bleibt, bei Parlament und allen anderen Gremien, die halt eben nach unten in die Gesellschaft delegiert werden. Und das Königtum hat, wie ich schon betont habe, wie der ernannte Zweig im Bahá'í-Glauben, in der Bahá'í-Administration, eher repräsentative, charismatische, stellvertretende Nuance inne. Und mehr aus einem spirituell-mystischen Blick ist das natürlich zu betrachten, ja. Und ich meine ja, Beispiel ist ja, er hat ja Bahá'u'lláh ganz deutlich England genannt, wobei ich nicht sagen will, dass das Ideal der neuen Weltordnung sein wird, sondern Bahá'u'lláh sagt ja, das ist aktuell also so okay. Aber natürlich, wenn wir heute natürlich betrachten, ist es jetzt auch dann nur noch in die Symbolhaftigkeit entrückt worden. Und in welcher Art und Weise das nicht rechtens ist in der neuen Weltordnung, also wie zum Beispiel auch dann das Königtum ausgefüllt wird, das ist natürlich eine Sache für die Zukunft. Weil du jetzt gefragt hast, die Monarchien nehmen ja ab. Ja, weil ja natürlich der Trend der Zeit und der Zeitgeist ja auch ein ganz anderer in der politischen Kategorisierung ist. Aber das heißt ja nicht, dass die neue Weltordnung sich mit dem arrangiert, wie die Welt dann bis dahin dann sein wird, sondern sie stellt ja das ganze Grundgerüst der Gesellschaft wieder auf ein neues Fundament, ja. Das heißt also sowieso, also wie die Welt jetzt geht, ist ja kein Zeichen für gar nichts, weil wenn die Bahai-Sache etabliert wird, wird eh alles wieder rebootet, nochmal resettet und von ganz Grund auf, neu auf, nochmal aufgerollt. Das kann man ja auch sagen, genauso mit dem Kalender. Man kann ja auch sagen, ja, okay, die Welt hat jetzt ihren Kalender, läuft ja einfach so, die Leute machen jetzt 2027. Silvester-Party bald dann halt und so demnächst im Dezember und so, wie ist es dann? Ja, natürlich, der Kalender wird ja dann auch von den Bahaiden etabliert und unabhängig davon, wie anerkannt er vorher war. Das heißt also, im Endeffekt, alles wird ja natürlich wieder von Grund auf neu genormt. Und was hier also wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass dieses Königtum eher eine geistige Bedeutung in hat und aufgrund eben der Manifestierung von den Eigenschaften, die es in der Welt des Seins von Gott geben muss, weil wir von dem Königreich Gottes im verheißenen Zeitalter reden. Und das Königreich Gottes, wenn jetzt Bahá'u'lláh selber nicht nur auf Erden präsent ist, im Geist natürlich schon Zeitgeist immer, aber wenn er nicht auf Erden präsent ist, dann muss sich natürlich die Eigenschaften von Gott müssen sich dementsprechend durch Eigenschaften, durch bestimmte Ausdrucksformen manifestieren und widerspiegeln, die dann eben aus dieser Erde das Spiegelbild von dem Himmelreich machen. Und unter anderem nennt also Bahá'u'lláh das Königtum. Er könnte auch viele andere Beispiele nennen, wo bestimmte Eigenschaften Gottes sich irgendwie etablieren müssen in der Gesellschaft und was auch immer. Hier mit dem Königtum ist es natürlich, weil Bahá'u'lláh sich auch dessen bewusst ist. Damals in der Zeit befanden wir uns natürlich auch in der Schwelle, Ihr erinnert euch ja, das war die große Zeit, wo viele Demokratien auch zu Recht sich durchgesetzt haben und Monarchien gefallen sind. Und Baha'u'llah natürlich damit betonen will, wie jetzt der Gang der Zeit und der Geschichte gewesen ist, ist nicht das, was eigentlich auch das Königtum als symbolische Bedeutung innehaben kann, ja. Natürlich muss die Welt diesen Demokratisierungsprozess erfahren und Baha'u'llah lobt ja auch immer, wo Parlamentarismus und auch das Zumündigkommen des Volkes gestärkt wurde in der Gesellschaft. Und die Monarchien brachen dementsprechend dann zusammen, kollabierten und waren ja natürlich auch hoch, wie sagt man, zu absolut in der Umsetzung von natürlich Entscheidungen und so weiter, Befugnissen. Und das auch auf dem Nacken und auf Kosten der einfachen Menschen. Und weil das natürlich eine schlechte Nuance hatte, betont Baha'u'llah explizit meiner Meinung nach das Königtum nach wie vor in seinem Schrifttum, später Abdul Baha Shurif Effendi auch, um zu zeigen, obgleich jetzt die Welt in eine andere Richtung schlägt, und zu Recht auch, genauso wie die Menschen sich auch immer mehr dann von der Religion losgemacht haben, aber wir an sich ja nicht sagen würden, Religion ist schlecht, sondern ja, zu Recht haben sich dann die Menschen langsam, langsam von der Religion nach der Aufklärung auch abgekehrt und so weiter, weil einfach natürlich der religiöse Apparat einfach zu willkürlich war. Genauso wird das alles dann nochmal nach dieser radikalen Reaktion der Gesellschaft, wird das alles wieder neu genormt. Also genauso wie Religion immer unbeliebter wurde und wir natürlich am Endeffekt das ganze Fundament von Gesellschaft auf Religion zurückführen müssen in der neuen Weltordnung wieder. Genauso wird dann unter anderem auch das Königtum, das genauso wie alles andere von Baha'u'llah ins Meer der Reinigung getaucht wird, Elke, durch eine neue Definition erfüllt, eine neue Geltung erfahren. Ja. So viel dazu. Achso, jetzt aber noch wichtig, warum kommt dieser Absatz jetzt natürlich an dieser Stelle? Bevor wir das nochmal sagen, nochmal ein paar Sachen hier nochmal zusammenzufassen, die schon gesagt wurden. Da also die metaphysische Ethik dieser größten Offenbarung vorsieht, dass sich also in der Welt der Schöpfung alle Namen und Attribute Gottes manifestieren, damit eben die Schöpfung dergestalt zum höchstmöglichen Gipfelpunkt der Vollkommenheit emporsteigen und dergestalt auch zum Spiegelbild für das Reich Gottes werden möge, braucht es also für jeden Namen, für jede Eigenschaft einen Sitz der Möglichkeit, wobei die Eigenschaften, die ich schon gesagt habe, Herrschaft, Souveränität, Hoheit, Macht und Kraft in der Monarchie erkennbar sind. Wird die Monarchie, wie in den Aussagen Baha'u'llahs beschrieben, dann als Sinnbild einer metaphysischen Wirklichkeit verstanden, so ist es selbstverständlich, dass sich die Bedeutung eines designierten Königs und seine Funktion zum Beispiel grundlegend dann von der Vergangenheit unterscheiden, ja? Und entsprechend seiner Symbolkraft für die göttlichen Eigenschaften muss der aufrichtige König, das ist jetzt ziemlich wichtig, da habe ich alles ausgeführt, die Zusammenfassung, um zu diesem Punkt zu kommen, ein König muss Gerechtigkeit mitempfinden gegenüber den Armen, Demut und den Dienst an der Menschheit immerwährend zu den persönlichen Leitmotiven seines Wesens und seines Amtes machen. In diesem Sinne wäre dann auch das Königtum ähnlich anderer Institutionen innerhalb der Verwaltungsordnung des Glaubens charakterisiert, in denen es, sofern man Mitglied in den Institutionen des Glaubens sein darf, niemals um Rang geht, das ist ganz wichtig, Elke, niemals geht es um Rang wie in der Vergangenheit, sondern um das Vorrecht, den Mitmenschen, dem Willen und dem Plan Gottes zu dienen. Den Mitmenschen, dem Willen Gottes und dem Plan Gottes zu dienen, ja. Und dementsprechend muss man nochmal hervorheben, dass ja auch das universale Haus der Gerechtigkeit, das ja eine viel höhere Bedeutung hat, als jedes Königtum in der Gesellschaft innehaben wird, auch kein Rang ist. Das dürfen wir also uns nur mal vor Augen führen. Ich habe es schon zigmal gesagt, sage es nochmal. Der Einzelne im universalen Haus der Gerechtigkeit ist wie jeder andere Baha'i in der Gemeinde auch. Respekt verlangt allerdings das Amt vom universalen Haus der Gerechtigkeit von uns ab, ja. Nicht nur die Persönlichkeit des Einzelnen, ja. Den wir natürlich auch respektieren, weil er ja letzten Endes in diesen besonderen Dienst berufen ist, ja. Aber er hat keine teleologische Obrigkeit oder Superiorität über den einzelnen Menschen inne. Da kommt der Leitsatz, wir sind alle aus demselben Staub erschaffen. Und dementsprechend ist mit dem Königtum dasselbe. Respekt von mir und Erika verlangt das Amt des Königtums ab. Wer es bekleidet, ist vor Gott ersetzbar und in etwa auch nicht so relevant wie das Amt selbst. Und es ist genauso wie mit allen anderen Sachen. Hand der Sache Gottes. Natürlich die Person, die Hand der Sache Gottes ist, kann ich ja von dem Amt nicht ganz trennen. Aber es ist nicht die Persönlichkeit von Herrn Fudutan oder andere, die halt eben für uns diese Strahlkraft haben. Es ist die Bekleidung des Amtes im buchstäblichen Sinne. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Genauso ist es mit den Yaran und allen anderen Sachen und Ämtern und dergleichen. Ja, natürlich diesen Sachen Anerkennung zu leisten, zu zollen, hat schon was auch mit dem Verständnis von Baha'u'llahs Offenbarung zu tun. Also weil ich Baha'u'llah liebe, liebe ich jedes Amt seiner Offenbarung und es verlangt von mir Demut und natürlich auch Respekt ab, unabhängig davon, wie ich mit der Persönlichkeit stehe, die das Amt bekleidet, ja, und was für eine Vergangenheit wir gemeinsam hatten oder nicht. Es geht also um das Amt und da gibt es keinen Kompromiss, weil es ja im Endeffekt eine Widerspiegelung von dem Willen Baha'u'llahs ist, das Amt per se. Das so wir genauso mit Buchstaben des Lebendigen in der Zeit des Bab und das ist mit jeder anderen Sache auch. Also wie Hume es hier richtig nochmal hervorhebt, es geht also um die Funktion, ja, und diese erfordert von uns absolute natürlich dann eine absolute Anerkennung, Wertschätzung, einen Respekt als solchen, ja, eine geistige Ehrfurcht ab, ja. Und so ist es mit dem Königtum, ohne dass die Person selbst in einen Kultrahmen gesetzt werden würde. Das muss uns natürlich bewusst sein, ja? Das heißt also, hat eine ganz andere ein ganz anderes Charakteristika inne, wie halt hier Autorität, Charisma, das Wirken in die Gesellschaft, Strahlkraft Einzelner, die Ämter bekleiden oder dergleichen, wie das eben definiert wird im Bahai-Glauben. Und wird eben das eben so hervorgehoben. Dann müssen wir natürlich nochmal uns das Lohe Sultan vor Augen rufen, also das Tablett an Nasreddin Shah, wo Baha'u'llah Folgendes offenbart. Das will ich nochmal ganz kurz vor euch zitieren und lesen. Wahrlich, Gott hat dich zu einem Schatten gemacht unter den Menschen und zu einem Zeichen seiner Macht für alle, die auf Erden wohnen. Also nochmal zurück zu dem, was Elke auch hervorgehoben hat und was die Könige damals ja dann einfach so auch gesagt haben, dass sie ja durch Gottes Gnade sozusagen berufen sind als König. Man nennt das ja Gottes Gnadentum, diese ganze Geschichte, die heutzutage natürlich kritisch in der Wissenschaft, in der historischen Wissenschaft betrachtet wird. Aber Haula betont hier natürlich aus einem spirituell-geistigen Sinn, weil es ist ja im Endeffekt so, dass nur eine Person unter Milliarden, unter Millionen zumindest im Herrschaftsgebiet, Milliarden auf Erden, werden einige Menschen eben nur dazu, haben nur die Möglichkeit erfahren, irgendwie überhaupt dieses Amt zu bekleiden und inne zu haben, ja? Kann man natürlich nicht leugnen, ja? Und dementsprechend sagt Baha'u'llah, bist du von Gott zu einem Schatten gemacht unter den Menschen und zu einem Zeichen seiner Macht für alle, die auf Erden wohnen. Das heißt jetzt allerdings nicht, Elke, zwei Dinge. Es ist so, es ist hier im Endeffekt so, dass die Vorsehung, die Kausalität, was wir als Schicksal verstehen, ist ja nichts anderes als die zwangsläufigen Zusammenhänge der Dinge, wie Abdu'l-Bahá sagt. Also Kausalität. Die macht ja auch nur möglich, dass zum Beispiel bestimmte Leute König werden konnten und bestimmte Leute, also Vorfahren von dir und mir, vielleicht jetzt nicht unbedingt dann Könige waren. Jetzt meine Eltern würden behaupten, jetzt wir sind Nachfahren von der Rajaren-Dynastie, was auch noch nicht so viel jetzt auch des Lobes ist, weil das ja die größten Feinde der Bahai-Sache waren. Aber ich meine, sei es drum, also ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass nur also bestimmte Einzelpersonen überhaupt in dieses Amt getreten sind. Und er dementsprechend sagt Baha'u'llah, wurdest du von Gott zu diesem Amt berufen, befähigt, ja. Aber das heißt ja nicht, weil jetzt kommt der Rest von dem Absatz, den ich gleich lese. Das heißt ja nicht, dass die dann automatisch alles richtig machen. Die Möglichkeit ist ihnen geschenkt, wie einem Menschen auch die Möglichkeit geschenkt ist, mit einem großen Verstand und Sachverstand ein gebildeter Mensch zu sein. Lassen wir Königtum weg, weil da sind wir immer so empfindlich, weil wir natürlich in der Vergangenheit, nicht zuletzt auch für Deutschland, Frankreich, all diese Länder, die dafür gekämpft haben, sich auch zu etablieren mit der Demokratie, in den letzten, also vor 200 Jahren bis heute. Es ist natürlich so, dass das jetzt natürlich ein bisschen das emotional aufgeladen ist, das Thema, oh, Königtum, Monarchie und so. Aber wenn wir nochmal das nur rein nüchtern betrachten, ein Mensch, der ja auch gebildet ist, hat ja auch großen Vorrang gegenüber allen anderen, vielen anderen seiner Mitmenschen. Also wenn einer eine gewisse Geisteskapazität hat, die andere halt nicht haben, dann ist das halt eben schon eine Gnade, die halt eben durch den Ratschluss der Vorsehung nur dieser Person zu eigen geworden ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass er dementsprechend mit diesem Sachverstand auch immer besser entscheiden wird als alle anderen. Und genauso ist es mit allen anderen Leuten, die talentiert sind und große Künste hervorbringen können und so und dann halt unter anderem sich selbst so zerstören, dass sie dann halt eben nicht in die, ja, nicht dazu berufen sind, dann halt eben großartiges, weltbewegendes hervorzubringen und eben einige wenige dann schon dann dadurch hervorstrahlen und so und in die Geschichtsbücher dann verewigt werden. Das heißt also, die Gnade, das Gottesgnadentum, das ich hier nochmal gerne hervorheben will, das ist eine Sache und das andere ist die Verantwortung, die damit einhergeht, ja? Ein gerechter König, sagt dann Baha'u'llah, ist Gottes Schatten auf Erden. Alle sollten Zuflucht suchen unter dem Schatten seiner Gerechtigkeit und im Schutze seiner Gunst ruhen. Dies gilt uneingeschränkt und nicht nur für bestimmte Personen, denn der Schatten verweist auf den, der ihn wirft. Das heißt also, der König kann auch nicht handpicked nur zu manchen Leuten nett sein. Er muss für alle Menschen nach demselben Richtmaß der göttlichen Gerechtigkeit entscheiden, so wie die Sonne Licht gibt, Wärme schenkt und nicht sagt, dem gebe ich nicht. Gott, verherrlicht sei sein Gedenken, hat sich selbst Herr der Welten genannt, denn er nährt einen jeden, ehedem wie auch künftig. Verherrlicht sei darum seine Gnade, die allem Erschaffenen voranging und seine Barmherzigkeit, die größer ist als alle Welten. Du bist Gottes Schatten auf Erden. Darum strebe danach, so zu handeln, wie es einer so erhabenen, mächtigen Stufe entspricht. Also, ein Monarch, dessen Wesen dergestalt von Selbstlosigkeit, Dienst und der Förderung der Belange der Menschheit gekennzeichnet wird, ist von Baha'u'llah dementsprechend mit einem besonderen, höchst erhabenen geistigen Rang gesegnet. Baha'u'llah sagt, ein gerechter König erfreut sich näheren Zugangs zu Gott als sonst ein Mensch. Dies bezeugt er, der in seinem größten Gefängnis spricht. Das ist auch interessant. Das ist heftig. Also ein König, der wirklich ein guter König ist, der hat einen näheren Zugang zu Gott, sagt Baha'u'llah, als jeder andere Mensch, weil damit die Verantwortung auch größer ist. Die Prüfung, die Verantwortung und so weiter und so fort, ja. Das heißt also, es gibt natürlich in der Welt des Seins Unterschiede. Es gibt sie in der Welt der Natur, betont Abdu'l-Bahá, schon in jedem Mineral, dann von Mineral zum Pflanzenreich, unter den Pflanzen selbst, unter den Bäumen, wo manche größer, weniger groß und manche mehr Frucht bringen, weniger Frucht und so weiter. Im Tierreich, in der Menschheit selbst, es gibt diese Unterschiede in den Stufenordnungen und in der Manifestation, die über allen Menschen steht und so weiter. Es gibt diese Rangunterschiede. Nichts in der Welt des Seins kann nach einem Wieso und Warum plädieren oder dergleichen oder das in Frage stellen, weil eben so die Ontologie des Seins, die teleologische Stufenordnung erschaffen ist. Und dementsprechend muss es diese Vielfalt in der Welt des Seins geben. Deswegen sind die Menschen auch alle unterschiedlich. Deswegen sprechen wir von Einheit in der Mannigfaltigkeit und nicht von einer Uniformität. Und deswegen gibt es auch keinen Kommunismus, weil die Leute einfach auch unterschiedlich sind, unterschiedlich strebsam sind, unterschiedliche Verantwortungen haben, Begabungen haben, Verpflichtungen haben, Lebensgeschichten haben, Traumata haben, Elternhaus haben. Diese Unterschiede kann man nicht alle normieren. Das wäre ungerecht. Und weil Gott gerecht ist, muss es natürlich eine Stufenordnung geben. Und jetzt wäre es ungerecht, wenn wir sagen, dass jemand deswegen per se nicht sein Sinn im Leben erfüllen kann, wie jemand, der vielleicht nach unserer materiellen Sichtweise privilegierter ist, ja? Das wäre dann ungerecht. Und deswegen, weil Gott gerecht ist, kann jeder nach seiner Kapazität, nach seiner Menge, kann er das werden, was er bestimmt ist zu sein, um dann eben bei Gott Annahme zu finden und eben den Sinn seines Lebens erfüllt zu haben. Nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass es verschiedene Kapazitäten, verschiedene Verantwortungen, verschiedene Stufen und Levels gibt dementsprechend. Und so ist es natürlich, dass jetzt Baha'u'llah betont, so wie halt eben bestimmte wenige herausragende Gestalten dann Märtyrer werden und einen besonderen Rang natürlich in der Geschichte der Menschheit und wahrscheinlich vor Gott dann auch innehaben, nicht wahrscheinlich, sondern sehr, sehr gewiss. So ist es auch, dass ein König, der, wenn er eben dem Willen Gottes auf Erden treu dient, einen besonderen Rang vor Gott innehat. Ja, so ist das einfach. Und so ist es auch natürlich mit den Persönlichkeiten, die natürlich mit Baha'u'llah verwandt waren. Die Ahsan haben einen besonderen Stellenwert. Nichtsdestotrotz sagt Baha'u'llah, dass sie gesellschaftlich nicht über euch geordnet sind. Das heißt, man soll ihnen Respekt erweisen, aber sie haben keinen Anteil. Haben wir gelesen, im Buch des Bundes zitiert, dann haben wir Kitab Aqdas gelesen, dass sie wie sagt man, keine privilegierte Stellung in dem Sinne haben, dass sie über die Mittel der Gläubigen verfügen dürfen oder so weiter. Sie sind auch einfach nur Bahai, wie jeder andere dann halt auch. Außer denen, die halt unter denen wiederum eine besondere Rolle als Nachfolger Baha'u'llahs haben. Sehen wir, da gibt es schon wieder diese Unterschiede. Nicht alle wären dazu berufen worden, auch wenn sie Nachfahren Baha'u'llahs sind, Mittelpunkt des Bundes zu sein und so. Es gibt aber auch nicht alle von uns sind berufen zur Familie Baha'u'llahs nach der Blutlinie zu zählen, im geistigen Sinne ja schon. Aber es gibt halt eben in der Welt des Seins ganz klare Nuancen, Unterschiede, qualitative Unterschiede, und die müssen wir als Mensch anerkennen. Und wo ein Mensch ein Problem damit hat, da ist das eine Frage, da wird das erst eine Frage der Ethik. Eine Frage der Ethik ist es nicht zu sagen, ja, die Natur ist verschiedentlich gestrukturiert, warum hat Gott einfach jetzt diese verschiedenen Kapazitäten geschaffen? Die gibt es im Universum. Nicht jede Sonne ist gleich groß. Es gibt Sonnen, die sind eben zig hundertmal größer als unsere Sonne und dergleichen. Ja? Es gibt diese Unterschiede in der Welt des Seins von groß bis klein. Und problematisch für die Ethik wird es, wo ein Mensch sagt, aber warum bin ich nicht der? Warum habe ich das nicht? Warum hat Baha'u'llah mir nicht das gegeben? Und wenn wir undankbar werden und eifersüchtig werden, dann ist das eine Frage der Ethik. Alles andere ist Teil einer Mannigfaltigkeit und einer Vielfalt, die Teil der Schönheit des Seins ist, ja? Und das müssen wir uns so nochmal vor Augen führen. Ja, das heißt also im Endeffekt, Leute, also das hat jetzt mit dem Thema jetzt direkt nichts zu tun, aber es ist nochmal eine ethische Geschichte. Nur Leute, die missgönnerisch gegenüber anderen sind, die vielleicht halt mal mehr im Mittelpunkt einer Sache sind oder dergleichen, die haben das ethische Problem zu tragen. Die Person selbst, die die Möglichkeiten wahrnimmt, die Gott ihr gegeben hat, um eben damit in die Gesellschaft zu wirken, die tut das, was sie entsprechend ihrer Stufenordnung tun sollte. Ihr Bestes zu geben, damit die Welt durch sie bereichert werden kann. Durch ihr Wissen, durch ihre Fähigkeiten, Talente, Künste, ihre Kreativität oder was auch immer, ja. So, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Absatz hier abschließend, bevor wir uns mit unserer Vertiefung vielleicht langsam so langsam zu Ende kommen. Ich weiß nicht, ob wir noch Tablet Tadasato heute wirklich anfangen können, weil wir schon sehr viel Information bekommen haben. Aber an dieser Stelle nochmal, warum endet jetzt dieser Absatz, also dieses ganze Tablet mit diesem Absatz, mit diesem Königtum und dergleichen? Mit dieser frohen Botschaft. Ging es also jetzt zuvor um die Begründung der Einheit der Menschheit durch das Universalhaus der Gerechtigkeit und ging es dann darum, dass man halt eben, also insgesamt darum, dass wir in dem Absatz dann danach auch nochmal mit dem Dienst an der Menschheit, dass es nicht so eine Sache sein muss, wie halt in der früheren Religion verstanden, dass man sozusagen so ein geistiges Solo fährt, man besucht immer die Ruhestätte der Toten, macht eine Pilgerreise nach der anderen und so, aber ist nicht sozusagen ein produktiv ertragreiches Glied der Gesellschaft oder dergleichen. Und ging es auch vor dem Absatz mit dem Universalen Haus der Gerechtigkeit darum, dass Arbeit Gottesdienst ist? Und ging es in allen Abschnitten bis zur ersten frohen Botschaft darum, wie im Endeffekt Religion als etwas Lebendiges, Organisches definiert wurde, das eben nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch im spirituellen Sinne klärt, sondern aber auch dich befähigen soll, ein Werkzeug für Gottes Willen auf Erden zu sein? Ist jetzt nun im Endeffekt natürlich so, dass dieses Tablett mit dieser letzten frohen Botschaft mit der konstitutionellen Monarchie endet, weil im Endeffekt jetzt, wenn zwei Absätze zuvor auch das universale Haus der Gerechtigkeit und der Bund dann auch angerissen wurde, hier natürlich nochmal abschließend der Dachverband der neuen Weltordnung geklärt wird, und zwar nämlich, wie das gesellschaftlich kollektiv strukturiert sein soll, das Rahmenwerk der Gesellschaft und für all das, was das Rahmenwerk der Gesellschaft innehaben soll, wie es funktionieren soll, seine Funktionalität und welche Rolle wir darin haben, dafür steht ja das Tablett Beschadat. Also hört es natürlich organisch, das Tablett mit eben der Feststellung zum Regierungssystem, zum Gesellschaftsrahmen natürlich in diesem Sinne auch, also kommt dieses Tablett zum Abschluss, weil das ganze Tablett eben die Idee vermittelt, wie die neue Gesellschaftsordnung strukturiert sein soll. Es spricht über all das, was neuartig ist durch diese Offenbarung, mit dieser Offenbarung im wahrsten Sinne des Wortes Norus passiert, also ein neuer Frühling beginnt, ein neuer Tag beginnt für die Menschheit, dann ist Teil dessen, dann werden ja verschiedene Punkte genannt, Umgang mit Andersgläubigen, wofür Religion benutzt werden soll, was der Zweck von Religion ist und all diese Dinge, und der Einzelne und seine Beziehung zu Gott wird geregelt und sehr stark in soziales Handeln, in soziales Handeln gepackt, sozusagen die Spiritualität und der spirituelle Weg. Und hier am Ende also dann nochmal als ein neuartiger Aspekt die Versöhnung von dem weltlichen Machtapparat eben, der auf Gottes Gnadentum zurückzuführen war in der Vergangenheit, aber auch sehr viel eben Leid in der Welt verursacht hat, also das Königtum, in der Versöhnung mit dem Volk, in der Versöhnung mit dem Kollektiv der Menschheit, in der Versöhnung mit all denen, die eben diese neuen frohen Botschaften in die Welt tragen sollen, die frohe Botschaft, die froheste Botschaft, nämlich die Offenbarung Baha'u'llahs, in die Welt tragen sollen. Der einzelne Akteur wird mit der höheren Ebene institutionell verbündet, verknüpft. Es kommt zu einer Versöhnung. Und das ist eben auch ein Aspekt, den es so in den früheren Religionen nicht gegeben hat. Und interessanterweise ist nicht jedoch spannend, dass ja Baha'u'llah explizit den konstitutionellen Charakter der Monarchie hervorhebt und nun eben der einzelne Abtritt gegenüber der Autorität des Kollektivs. Das ist also auch hier eine Transition, ein Paradigmenwechsel, der von Baha'u'llah hier auch akzentuiert wird. Und dafür zeugt ja auch seine gesamte Offenbarung, dass eigentlich das sehr, sehr stark und sehr viel stärker als bei jeder Offenbarung jemals zuvor, wo es um das persönliche Seelenheil ging, dass es hier also darum geht, dass der Einzelne nur zu seinem Seelenheil kommt, wenn er verknüpft ist in seinem Handeln und Interessen mit dem Wohl des Kollektivs. Und die konstitutionelle Monarchie symbolisiert das auch zu einem gewissen Grad, ja? Also der Einzelne, der Teil des Kollektivs ist, wird damit verknüpft mit der Institution von Macht und Herrschaft, die in der Vergangenheit eben in einer Kluft zum Kollektiv gestanden hat. Es ist also eine neue Taufe, eine neue frohe Botschaft, ein neuer Tag, eine neue Definition von Ansätzen. Und nicht zu vergessen, wenn zuvor das Universale Haus der Gerechtigkeit genannt wurde, als mächtigste und wichtigste Institution der Gesellschaft, für zwei Absätze später nochmal als einzelne Regierungsformen für jeden Staat nochmal die konstitutionelle Monarchie hervorgehoben. Und damit kommt es auch natürlich nicht nur beim 15. Absatz selbst zur Versöhnung des Einzelnen und des Kollektivs durch eben konstitutionellen Charakter und Monarchie, sondern hier kommt es durch die zwei Absätze auch nochmal zur Versöhnung von geistiger, Autorität, wie sagt man, spirituelle Autorität, religiöse Autorität, die einer Institution zu inne kam in der Vergangenheit und eben dem weltlichen Machtapparat, die standen ja, wie ich auch da letzte Woche bei der Vertiefung gesagt habe, sehr stark in verschiedenen Kulturen und Reichen und Zeitaltern immer in einem sehr starken Spannungsverhältnis zueinander. Bahá'u'lláh versöhnt diese verschiedenen Aspekte, führt sie zusammen unter der Norm, dass es um den Willen Gottes geht, der Sache Gottes und der Sache Gottes zu dienen, im Sinne von der Wohlfahrt der Menschheit zu dienen, wird zur Hauptpriorität und Hauptfunktionalität von jedem Amt und von allem, was der Einzelne tut, definiert. Und damit kommt eben das Lui Bashara zum Ende. Der Epilog ist nochmal sehr wichtig, dass wir das hervorheben nochmal, weil, und zwar, das war diese Stelle, wo halt auch von seiner Heiligkeit gesagt wurde, offenbart wurde, dass wenn eben die Menschheit Myriaden Zungen inne hätte, die man immer noch nicht genug Dank darbringen könnte für auch nur eine der frohen Botschaften dieses Tabletts, also für eines dieser heiligen Prinzipien. Und das ist im Endeffekt, das ist, finde ich, sogar vielleicht der wichtigste Satz in diesem ganzen Tablett, weil eigentlich seine Heiligkeit Bahá'u'lláh uns Folgendes klar macht. Also hier in diesem Tablett wurden 15 frohe Botschaften und so Verse von Bahá'u'lláh offenbart. Bahá'u'lláh hat im Endeffekt noch weit mehr Prinzipien als diese offenbart im Kitab Aqdas und im Gesamtkanon seines Schrifttums. Er hat über 20.000 Werke offenbart und zig hunderttausende göttliche Verse dargebracht. Und Bahá'u'lláh betont, wenn wir also auch Myriaden Zungen hätten, dann wäre uns und wenn wir unser Leben lang dafür danken würden, dass eben wir an dieser frohen Botschaft Anteil nehmen durften, dann würde unser Dank immer noch nicht entsprechend sein. Und das muss uns nochmal vor Augen führen, welch eine Gnade es ist, Bahá'u'lláh kennen zu dürfen, dass wir eben auch als Adressaten dieses Tabletts gelten dürfen, indem wir das ja jetzt zum Gegenstand unserer Vertiefung unseres Studiums machen, dass wir überhaupt eben den größten Namen tragen dürfen, dass wir die Liebe zu Bahá'u'lláh im Herzen tragen dürfen, dass wir in einem Bund mit ihm stehen. Es gibt nichts Größeres als das. Es gibt kein größeres Geschenk als das. Es gibt keine größere Gnade als das. Es gibt keine heiligere und wertvollere Krone, die aufs Haupt gesetzt werden könnte von Gott, vom Leben und vom Schicksal. Und dementsprechend, das muss der Einzelne sich ins Bewusstsein rufen. Diese Dankbarkeit, die er in der Bringschuld gegenüber Bahá'u'lláh inne zu haben hat, ja. Diese Dankbarkeit ist das Fundament des Glaubens. Diese Dankbarkeit schützt davor, aufgrund von Dingen, die in der Welt passieren, erkaltet zu werden im Iman, im Glauben, in der Überzeugung. Das schützt davor, dass man sich nicht fälschlicherweise von der Bahá'í-Gemeinde absondert oder was auch immer, weil es da eben mal Uneinigkeit oder sowas gegeben hat und so weiter und so fort. Das schützt davor, dass man eben nicht gegen die Interessen des Glaubens agitiert. Das schützt davor, dass man nicht ein Leben führt, das eben dann abseits der Sinnbestimmung und der Erfüllung vom Sinn des Lebens stehen würde und dergleichen. Und mit dieser Dankbarkeit steht und fällt alles im Glauben. Also das heißt, im Endeffekt sich dessen bewusst zu sein, dass wir das eigentlich nicht verdient haben. Weil ich meine, im Endeffekt, wir haben ja keine 10.000 Zungen. Aber wenn wir die hätten, könnten wir nicht genug danken. Jetzt haben wir keine 10.000 Zungen, jetzt haben wir nur eine Zunge. Und diese Zunge, Gott bewahre, ist auch noch so, ja, manchmal unwürdig, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt ist und sich über Dinge beklagt und so weiter und dann auch Streit sucht und auch so andere vielleicht Dinge auch so verursacht und so weiter. Und diese unwürdige Zunge, die wir nur haben, mit der sollen wir eben gegenüber Bahá'u'lláh Sache dankbar sein. Das heißt also, unser Bekenntnis gegenüber Bahá'u'lláh muss eines von Dankbarkeit erfülltes sein. Und das ist eben die Gewähr dafür, im Glauben standhaft zu sein, entflammt für den Glauben zu bleiben. Und deswegen, ich habe es auch schon oft, wir haben oft über diesen Aspekt der Dankbarkeit in der mystischen Bedeutung gesprochen, aber einmal habe ich auch hervorgehoben, dass deswegen auch Bahá'u'lláh die wichtigste Stelle im Tablet an Ahmad, der sagt, dass er diese Gnadengaben von dem für einen Lohn für 100 Märtyrern, Dienst an beiden Welten und all dergleichen, dass er das alles uns zuteil werden lässt, damit wir zu denen gehören, die dankbar sind. Also das ist das alles Entscheidendste. Das Herz vom Tablet von Ahmad, Herz von jeder Aussage in dieser Offenbarung, warum Gott Menschen überhaupt einen Qumas, einen Schahnum überhaupt erschaffen hat, die Gnade hatten, irgendwie Zeitgenossen von anderen Menschen zu sein, die Bahai sind und dann durften sie selber Bahai werden und vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit auch für den Glauben machen oder so weiter. Das alles erfordert eine große und tiefe Dankbarkeit und mit dieser Dankbarkeit, von dieser Dankbarkeit erfüllt, wird die Beziehung zu Bahá'u'lláh definiert. Bahá'u'lláh können wir nichts geben, das ist uns bewusst, ich muss das nicht nochmal hervorheben, das ist uns allen klar, Das Einzige, was er von uns allerdings erwartet, und natürlich könnten wir jetzt sagen, dass die Treue, Wahrhaftigkeit und anderes, aber es steht und fällt alles eben tatsächlich mit der Dankbarkeit. Mit der Dankbarkeit, die bedeutet, dass deine Qualität deiner Überzeugung, Liebe zu behaupten, dass sie nicht abnimmt, wenn Dinge passieren im Leben, die halt ein bisschen schwieriger sind und die dann auch nicht dann einfach nur da ist, wenn alles im Leben einfacher ist, ja und so weiter und so fort. Ja, das heißt, im Endeffekt wissen die Freunde, worauf ich hinaus möchte. Das ist halt eben im Endeffekt das Entscheidendste im Glauben und deswegen ist auch sehr wichtig, dass wir nochmal hervorheben, in dem Epilog am Ende, dass Bahá'u'lláh hier betont, dass wir auch nur für eine frohe Botschaft auch mit Myriadenzungen nicht genug hätten Dank darbringen können. Natürlich, weil es alles neuartig für die Menschheit ist, weil es ein Wendepunkt für die Menschheit bedeutet. Aber beziehen wir zu dieser eine frohe Botschaft, für die wir Dank darbringen müssen, nicht nur auf eine der frohen Botschaften, sondern auf die gesamte Offenbarung als solche, dann wird uns natürlich schwindelerregend klar, wie undankbar wir vielleicht gegenüber Bahá'u'lláh bisher noch gewesen sind und wie viel mehr Dankbarkeit von uns abverlangt wird. Und um diese Dankbarkeit noch mehr unser eigen zu machen, dafür haben wir noch diese wenigen Lebensjahre, die uns ja auf unserer Reise noch bleiben.